Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Lied, was bewegt. How great thou art. Wie groß bist du, unser Gott. Du bist herrlich. Majesty. Dir allein wollen wir die Ehre geben. Du hast uns geschaffen. Von dir kommen wir und zu dir hin sind wir hingeschaffen. Ich möchte an dieser Stelle Gott danken für die Möglichkeit, dass wir gemeinsam zusammenkommen dürfen, um seine Worte zu hören. Jedes Mal ein Geschenk, dass wir uns in Freiheit so versammeln dürfen. Und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. An alle Schüler, alle Studenten hier vom Seminar, ein herzliches Willkommen. Auch allen Geschwistern der Gemeinde Bogenhofen, alle Gäste und alle Freunde, auch alle Zuschauer, die über den Livestream mit dabei sind. Schön, dass auch ihr da seid. Und auch ein herzliches Willkommen an alle Mitglieder von dem Ensemble, Chor und Orchester, Carmina Sacra. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte bitten, dass der Herr uns alle segnet und dass er zu uns spricht, dass er uns ruft. Lieber Vater im Himmel, du bist tatsächlich der Schöpfer Himmels und der Erde, stehst über allem und du bist der, der uns gemacht hat. Niemand kennt uns besser als du. Und heute möchtest du zu uns sprechen und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen Danke sagen. Sprich du in unsere Herzen, sprich du in unsere Gedanken. Lass uns berührt werden und lass uns deinen Ruf hören heute für unser Leben. Danke im Namen Jesu. Amen. Das Thema, was ich heute mit euch ein bisschen durchdenken möchte, ist von Jesus berufen. Vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt, für was bin ich berufen in meinem Leben? Was ist meine Bestimmung? Wo ist der Platz, wo ich hingehöre? Viele von euch, die hier studieren und in die Schule gehen, werden sich diese Frage vielleicht gerade jetzt stellen, weil gerade das letzte Semester angefangen hat, wo ihr dann bald Matura machen werdet und im Sommer euch dann diese Frage wirklich stellen müsst. Spätestens dann. Manche von den Studenten werden auch ihr letztes, viertes Jahr hier abschließen und dann die Frage stellen, Jesus, für was berufst du mich? Wo geht die Reise hin? Und auch für uns alle, die wir vielleicht jetzt nicht am Campus studieren oder in der Schule sind, auch wir stellen uns doch immer wieder die Frage, Jesus, wo ist mein Platz in deinem großen Reich? Für was hast du mich berufen? Diese Frage, die habe ich mir auch gestellt. Als Jugendlicher, damals, als ich in Peru war, aber die stelle ich mir heute immer wieder. Was ist dein Ruf, Jesus, wo ich auch immer für dich hinkomme? Was ist dein Ruf an dem Ort, wo ich jetzt bin? Damals in Peru, ihr habt jetzt schon ein bisschen die Geschichte einleitend gehört, als ich damals anfing zu predigen und stolpernd lernte, Wort Gottes zu verkündigen und heute zum Teil immer noch irgendwie stolpernd es versuche, habe ich gemerkt, dass Jesus mich irgendwie ruft. Man hatte mir damals schon in Deutschland gesagt, so bei Bibelkreisen, ich habe den Eindruck, du kannst das irgendwie weitergeben, dass es uns anspricht. Vielleicht wirst du irgendwann mal Prediger. Und ich so als pubertierender Jugendlicher, naja, ich weiß nicht. Und dann in Peru, als es dann anfing, dass ich zu predigen in den Gemeinden eingeladen wurde, dann dachte ich mir, Jesus, ich weiß gar nicht, ob das alles richtig ist, was ich den Leuten sage. Ich würde gern irgendwie mehr Sicherheit für mich finden in dem, was ich hier tue, nicht, dass ich denen irgendwas sage. Und dann kam bei mir so allmählich dieser Wunsch, vielleicht doch mich ein bisschen mehr zu beschäftigen mit der Bibel. Und dann kam auch der Gedanke des Theologiestudiums in Frage. Und ich war damals gerade in Peru in meinem letzten Jahr. Ich war in der peruanischen Matura im Abschlussjahrgang. Und da kam folgende Situation. Der Lehrer, den ich hatte, Carlos Francisco Gordillo Andía, ein ganz, ganz großes Vorbild für mich in meiner Jugendzeit, der prägte uns und lehrte uns das Lernen. Bei ihm habe ich das Lernen gelernt. Das hatte ich damals in Deutschland nicht so gelernt. Es lag nicht an Deutschland, aber es lag, glaube ich, an so meiner Motivation damals in der Schule. Aber bei diesem Lehrer, das hat mich so begeistert und er hat mich das Lernen gelernt. Und dann kam eine dieser letzten Stunden, wir hatten die ganzen Matura-Prüfungen schon gehabt und er sitzt dann dort, er war zeitgleich Professor an zwei Universitäten und die Schule, wo ich war, das war eine deutsch-peruanische Privatschule und dort unterrichtete er auch. Und Carlos Gordillo, der hatte uns dann gefragt, nachdem die Prüfung vorbei war, nachdem der Stress so vorbei war, ich weiß noch heute, wie das war, er saß dort an seinem Lehrerpult und dann fragte er die Schüler, seine Schüler, in die er so viel reingesteckt hatte, für die er Nachmittage seiner Privatzeit geopfert hatte. Was werdet ihr machen nach der Schule? Was wird eure Laufbahn sein? Für was habt ihr euch entschieden? Und dann ging er Reihe um, einen nach dem anderen fragte er. Und dann kamen die Antworten: Profi, voy a estudiar Medicina, ich werde Medizin studieren. Voy a estudiar Ingeniería, ich werde Mechatroniker, ich werde Informatiker. Ich werde in den Minenbau gehen und so weiter und so weiter. Die ganz großen Ziele. Und irgendwann kam ich dann an die Reihe. Und dann sagte ich: Profe, he decidido seguir a Cristo y estudiar Teología. Auf Deutsch: Lehrer, ich habe mich entschlossen, Jesus zu folgen und Theologie zu studieren. Carlos Gordillo in dem Moment ist aufgestanden, sein Gesicht entsetzt. Einer seiner besten Schüler, Theologie zu studieren. Und er sagte: Das ist pure Verschwendung. Puff, machte er als Zeichen, um mir klarzumachen, wie tief ihn das schockiert hat, dass ich mich für so eine Richtung entschieden hatte. Das hat er nicht verstanden. Aber was ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben erlebt hatte, dass Gott, dass Jesus mich berufen hatte für eine Aufgabe, die sich langsam Stück für Stück irgendwie entwickelt hat. Ich kann gar nicht sagen, an was alles das ranhing, aber Jesus hat in dieser Zeit mich irgendwie berufen, sodass ich mich entschieden hatte, das zu tun. Und so zog ich dann nach Lima und hatte dann dort begonnen mit meinem Theologiestudium. Ich möchte diese Geschichte jetzt an der Stelle mal pausieren und vielleicht irgendwann mal weitererzählen. Aber von Jesus berufen zu sein, ist eine ganz persönliche Erfahrung. Und darüber möchte ich gerne mit euch heute nachdenken. Wir haben gerade den Text in Markus 1 gehört. Und wenn du deine Bibel da hast, schau bitte nochmal mit mir in Markus 1 rein. Denn in Markus Kapitel 1 findet die Berufung der ersten Jünger statt. Und die Berufung der ersten Jünger hat so viel drinne für jeden von uns, wenn du dir die Frage stellst: Jesus, für was berufst du mich in meinem Leben? Ich möchte anhand von drei Gedanken mit euch durch diese Predigt gehen, mit euch durch diesen Text gehen. In drei Punkten. Der erste: Was ist die Berufung? Zweitens: Worin zeigt sich die Berufung? Und drittens: Wie antworte ich auf die Berufung Jesu? Diese drei Punkte: Was ist die Berufung? Worin zeigt sich die Berufung? Und drittens: Wie antworte ich auf Jesu Ruf? Der erste Punkt: Was ist die Berufung? Ich möchte mit euch hier nochmal in den Vers 14 und 15 gehen. Es heißt hier: Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Im Markus-Evangelium wissen wir, da geht alles ziemlich rasch. 16 Kapitel, sehr schnell erzählt, und Jesus kommt gleich beim ersten Mal hier zum Kerngedanken, wofür er gekommen ist. Das erste Mal, wo Jesus spricht nach Markus, ist, er spricht über was? Über das Evangelium. Über die gute Nachricht. Und darüber möchte ich kurz mit euch nachdenken. Wir verstehen Evangelium als gute Nachricht im Zusammenhang mit Jesus, was er für uns getan hat, dass er in diese Welt gekommen ist, dass er für uns gelebt hat, dass er für uns gewirkt hat und gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist. Das, was wir in ein paar Wochen gemeinsam überlegen und durchdenken werden in der Vorosterzeit. Aber wir assoziieren dieses Wort Evangelium gerade mit diesem christlichen Background, weil wir 2000 Jahre rückblickend genau dieses Ereignis im Fokus haben. Als Jesus allerdings gelebt hat und da gesprochen hat über das Evangelium, ist dieser Begriff noch nicht christlich konnotiert. Das heißt, der Begriff hat einen historischen Hintergrund und die Bedeutung dieses Hintergrundes ist für uns augenöffnend. In der griechisch-römischen Welt hat dieser Begriff nämlich eigentlich überhaupt nicht so primär diese religiöse Komponente. Vielleicht beim Kaiserkult, wo man dann sagt, Evangelium ist, wenn der Kaiser geboren wird. Das ist Evangelium, gute Nachricht. Oder bei einer Hochzeit sagt man auch, Evangelium, gute Nachricht. Aber der Hintergrund des Wortes ist aus der Sprache der Kriege und des Sieges über eine feindliche Macht. Zum Beispiel das Evangelium vom Marathon. Die Athener kämpfen gegen die Großmacht der Perser, Darius I., 490 vor Christus. Und sie haben eigentlich überhaupt keine Chance zu gewinnen, weil das persische Heer so groß ist. Aber was dann dort passiert ist, dass die Athener gewinnen. Und in dem Moment, wo sie gewinnen, haben sie den Sieg errungen. Es ist eine gute Nachricht. Für wen? Für all die Athener, die in der athenischen Stadt geblieben sind. Und die, die ja gekämpft haben im Marathon, die haben den Sieg errungen. Für die Leute, die damals in der Stadt verschanzt waren und nicht wussten, wie das Ganze ausgehen wird. Und man merkt dann, es gibt einige Aspekte, die das Wort im griechisch-römischen Sprachgebrauch festmachen. Und zwar Gefahr durch eine große Bedrohung, dann eine Wende, die man eigentlich gar nicht herbeigesehen hat, einen Boten, der dir diese Botschaft übermittelt, und dann ist dort die Bevölkerung, die in Angst lebt, die das eigentlich nur annehmen kann und nichts dafür tun kann. Das ist der historische Hintergrund für diesen Begriff. Und wir haben dann später natürlich in der Legende dann gesagt, okay, damals lief dann von Marathon nach Athen ein Bote, knapp 40 Kilometer, und der überbrachte ihnen die Botschaft, und als er dort ankam und sagte, Evangelium, wir haben gesiegt, fiel er tot um. So die Legende. Ist es nicht interessant, dass wenn man den Hintergrund von dem betrachtet, dass das Wort Evangelium und das, was Jesus für uns tut, letztendlich diese Charaktereigenschaften auch trägt, eine große Bedrohung, gegen die wir eigentlich nichts können. Die Feindesmacht, die da ist, aber eine Wende, die nicht in unserer Macht liegt, und einen Boten, der diese Botschaft übermittelt, und wir, die wir in Angst leben, können eigentlich nur annehmen, dass das für uns getan wurde. Der Sieg ist errungen. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Und so sagte Jesaja schon, wie lieblich sind die Füße der Freudenboden, die gute Nachricht verkündigen und über die Berge laufen. Und Jesus Christus war per se dieser gute Bote. Und so nannte man in diesem Sinne auch die, die diese Evangeliumsbotschaft übermittelten, Evangelisten. Und in dem Sinne sehen wir auf einmal, wenn Jesus jetzt hier auftritt und die Menschen ruft und zu ihnen Evangelium spricht, dann ist das eine gute Nachricht von dem, was er tun wird. Für uns. Und dazu können wir eigentlich nichts beitragen, als es einfach nur annehmen. Und es nimmt dir von einem Moment die Angst und wandelt sie in Freude. Überleg doch mal, ein Mensch, der in Not ist. Stell dir vor, ein Mensch ist gerade am Ertrinken. Damit wir das mal kurz ein bisschen besser für uns greifen können. Ein Mensch ist am Ertrinken. Was hilft diesem Menschen? Dass du entweder sagst, du, weißt du was? Da drüben, wenn du ein paar Kilometer weiter schwimmst, da ist ein Rettungsring. Und wenn du dich dann daran hältst, dann kannst du sogar noch ein paar Kilometer weiter schwimmen bis zum Ufer. Und das sollte eigentlich klappen. Musst dich nur ein bisschen zusammenreißen. Oder hier hast du den Rettungsring, halt dich fest, ich zieh dich zurück. Was ist der Unterschied? Das eine ist ein guter Rat. Das andere ist eine gute Nachricht. Und das ist der Unterschied zwischen Evangelium und all den stolpernden Versuchen von uns Menschen, uns irgendwie selber den Sieg zuzusprechen. Das eine kann dich vielleicht motivieren. Oh, da hinten ist ein Rettungsring, den hole ich mir einfach. Ich muss noch ein paar Kilometer weiter schwimmen. Aber wenn du einmal trinken bist, wie viele Chancen hast du? Das motiviert dich vielleicht, dich anzustrengen, aber du scheiterst am Ende. Und bei dem anderen ergreifst du es, dankst und wirst tatsächlich gerettet. Das ist der Anfang der Berufung Jesu. Ich möchte es nochmal mit anderen Worten ausdrücken. Berufung ist eine Gabe, bevor sie eine Aufgabe wird. Es ist Gnade, es ist Geschenk, es ist ein Vorrecht. Und du stellst dir vielleicht jetzt die Frage der Berufung, eine gute Nachricht, meine Errettung. Ganz ehrlich, wovon muss ich denn bitte errettet werden? Ich bin nicht am Ertrinken, ich habe vielleicht nicht großartige Probleme, uns geht es uns eigentlich total gut, wir haben alle was zum Anziehen, wir haben ein warmes Zuhause, wir haben Essen und so weiter. Ganz ehrlich, wovon muss ich errettet werden? Wenn ich diese Analogie nochmal hernehme über das Evangelium, was es bedeutet, dass das ein Sieg ist, der für dich errungen wird, der dir geschenkt wird, den du einfach annehmen kannst und der dich in einem Moment von einem anderen Stand versetzt, dann merken wir plötzlich, was das jetzt bedeutet mit Jesus und dem Kreuz. Weil Jesus Christus hat den Kampf gewonnen am Kreuz von Golgatha und er hat den großen Kampf gewonnen. Aber wenn er den großen Kampf gewonnen hat, dann hat er auch deinen kleinen Kampf gewonnen. Und der kleine Kampf, der wird manchmal relevanter für uns als die große Narrative, denn der kleine Kampf in deinem Leben, da entscheidet es sich, ob du Evangelium angenommen hast und das eine Realität wird. Was meine ich damit? Auf Kirchisch bedeutet das der Kampf und das Ringen in deinem Leben gegen die Sünde. Jetzt ist es allerdings so, in unserer Gesellschaft können wir mit dem Begriff Sünde nicht mehr viel anfangen, außer dass ich vielleicht ein Stück Schoki zu viel gegessen habe. Und deshalb müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wie komme ich von diesem kirchischen Gedanken zum Deutschen? Auf Deutsch bedeutet das, wovon ich gerettet werden muss, Folgendes. Die Bibel sagt mir, dass ich gerettet werden muss von meiner Selbstsuche. Von dieser Müdigkeit, ständig um mich selbst zu kreisen. Ich mache das ein bisschen konkreter. Wenn man mal eine soziologische Zeitanalyse macht, wie die Menschen heute sind, da stößt man auf ganz, ganz, ganz wesentliche Aspekte des Menschseins in unserer westlich aufgeklärten Gesellschaft. Ich möchte hier an einen Soziologen, einen französischen Soziologen kurz reinbringen. Sein Name ist Alain Ehrenberg. Der ist sehr bekannt worden durch eine Studie, die er gemacht hat. Und sein Buch heißt Das erschöpfte Selbst. Er hat sich die Frage gestellt, wie in unserer westlichen Gesellschaft, die wir ja quasi nach Selbstverwirklichung streben und nach Autonomie und nach Ich und Individualität und expressiven Individualismus. Jeder ist sozusagen sein eigenes Universum. Der hat sich dann diese Frage gestellt, wo führt eigentlich diese Reise hin in unserer Gesellschaft? Macht sie uns wirklich glücklicher, freudiger, zufriedener? Und er hat dann in seiner Studie herausgefunden, dass genau das Gegenteil passiert. Und was er herausgefunden hat, ist, dass wir, die wir diesen Zwang zur Selbstverwirklichung, zur Eigenverantwortung, zur Suche nach Glück und Zufriedenheit im Leben, die wir danach streben und uns danach hinstrecken, dass das am Ende hervorbringt, dass wir von diesen Erwartungen an uns selbst, von diesen ganzen Dingen überfordert werden. Und wir zerbrechen drunter. Und wie versuchen wir dieses Scheitern zu kompensieren? Wir versuchen es zu kompensieren in unserer Gesellschaft, indem wir alles Mögliche tun, um irgendwie uns selber wieder aus dieser Überforderung rauszuholen. Aber wir reagieren eigentlich mit innerer Leere, mit Zerbrechlichkeit. Wir reagieren mit Süchten darauf. Wir reagieren am Ende mit depressiven Symptomen. Und dieser Soziologe sagt, unsere Gesellschaft ist auf der Suche nach ihrem wahren Selbst und Autonomie am Ende der Schattenseite des Lebens angekommen. Mit anderen Worten, was er sagt, ist, du bist zwar Herr deiner selbst, aber du bist gleichzeitig dein eigener Sklave. Wenn man sich das mal vor Augen führt, was das bedeutet, sehen wir leben eigentlich eine westliche Epidemie der Selbstversklavung. Wir meinen, wir sind frei, aber sind eigentlich alle gebunden. Und das zum selben Zeitpunkt. Und dann liest man die ganzen Lebensratgeber überall, die dann irgendwie versuchen, dass du deine Selbstoptimierung in den Griff bekommst. Die machen das nur schlimmer. Und wenn wir uns jetzt das vor Augen führen, was das bedeutet, da sehen wir, Jesus zeigt uns, der kleine Kampf in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, die uns so im Griff hat, aus der wir nicht rauskommen, wo Alain Ehrenberg sagt, das ist das Geländer, an dem wir uns festhalten, diese ganzen Zerbrechlichkeiten, wir halten uns an dem fest, um wir selbst zu sein, aber wir kommen nicht mehr raus. Er sagt in einem Vergleich, die Depression bedroht das sich selbst ähnliche Individuum wie die Sünde die Gott zugewandte Seele. Er vergleicht diesen ganzen Drang nach dieser Selbstverwirklichung und das, was am Ende dabei rauskommt, mit der Sünde, die quasi immer um uns herum lauert. Das sagt ein Soziologe. Und wenn ich jetzt an Jesus denke und an die Bedeutung von Evangelium und die Frage, wenn er dich beruft, dann ist Berufung in erster Linie immer eine Gabe. Ein Sieg, den Jesus für dich erkämpft und errungen hat, um dich rauszuholen aus einer Situation, aus einer Zerbrechlichkeit, aus der wir nicht rauskommen. Und somit wird das eine gute Nachricht für dich, egal wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst, egal wo du auf deiner Suche nach Sinn und Selbstverwirklichung stehst, wenn du Jesus begegnest, er ist der Einzige, der dich da rausholen kann. Denn am Kreuz zeigt er dir, was du wirklich wert bist, ohne dass du dir ständig auf die Schulter klopfen musst. Jesus, du bist der, der die gute Nachricht bringt. Und du berufst mich raus. Was ist Berufung? Berufung ist eine gute Nachricht von deiner Errettung, auch in deinem kleinen Kampf. Und Jesus holt dich daraus und du kannst es eigentlich nur annehmen, wenn du auf ihn blickst und lernst, ihm zu folgen. Er sagt in dieser Botschaft, kehr um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er predigt das Evangelium. Berufung ist in erster Linie eine Gabe und in weiterer Folge eine Aufgabe. Praise the Lord. Jetzt möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Wir haben uns daran gewöhnt, als Christen Berufung zu reduzieren auf eine Tätigkeit. Ganz oft. Aber am Anfang ist es eine gute Nachricht, eine Gabe für dich. Wenn wir jetzt weitergehen, worin zeigt sich die Berufung? Schauen wir uns die Verse 16 und 17 an. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Erster Gedanke, worin sich die Berufung hier zeigt. Jesus ruft. Nicht andersrum. Warum ist das auffällig? Weil in der Zeit von Jesus haben die Jünger sich ihren Rabbi selbst ausgesucht. Könnt ihr euch noch erinnern, wo dann die Jünger bei Johannes waren und so weiter, als sie dann plötzlich Jesus sahen und Johannes sagt, das ist das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Dann machten sich diese Jünger auf den Weg und wollten mal, hey Rabbi, ja, wo wohnst du und so weiter. Na, haben wir geschaut, okay, vielleicht ist das einer, den wir aussuchen. Vielleicht wechseln wir von Johannes zu Jesus rüber. Das ist typisch gewesen, aber Jesus macht genau was anderes. Er sagt nicht, ihr beruft mich, sondern ich rufe dich. Und wie macht Jesus das? Indem er sie ruft, merken wir, dass er in eine Beziehung zu ihnen treten möchte als Schüler-Lehrer. Eine Schüler-Lehrer-Beziehung bedeutet allerdings, dass du in eine Nähe zueinander trittst und dass du lernst, dass du eine persönliche Beziehung zu diesem Lehrer aufbaust. Mit anderen Worten, wenn Jesus dich ruft, dann bedeutet das, dass er dir nahe kommen möchte. Dann ist das nicht irgendein Ruf vom Himmel, was du irgendwie in deinem Leben tun sollst, sondern es ist ein Miteinander. Du bist nicht allein in dieser Berufung. Und ein weiteres, es heißt ja hier, er sah Simon und Andreas, und wenn ihr jetzt mal den Vers 19 anschaut, dort heißt es, er ging ein bisschen weiter und er sah Jakobus und Johannes, seinen Bruder. Bevor er ruft, was tut er? Sieht er sie. Und das Schöne an dem ist, er sieht Simon, Andreas, Jakobus und Johannes. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass er dich mit Namen kennt. Dass die Berufung nicht einfach eine allgemeine Berufung ist an alle, sondern dass er dich persönlich kennt, so wie du bist. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du möchtest, dass dich die Leute links und rechts oder vor oder hinter dir in der Bank so kennen, wie du wirklich bist. Stell dir mal vor, jemand würde ein Protokoll machen von deinen Gedanken nur für 24 Stunden. Und es würde alles aufgeschrieben werden, was in deinen Gedanken sich in diesen 24 Stunden abspielt. Würdest du wollen, dass das veröffentlicht wird? Auweia. Und Jesus sagt, Simon, mit deinen dunklen Flecken und mit deinen Schwächen und mit all dem, was du bist, Andreas, mit deiner Vergangenheit und das, was du getan hast, Jakobus, Johannes, ich kenne euch, aber ich möchte euch nahe kommen. Berufung bedeutet, dass Jesus dich annimmt und dort abholt, wo du jetzt stehst. Und du musst dich nicht irgendwie verstellen, sondern er kennt dich und doch liebt er dich. Und dann sehen wir noch ein Detail in dem Ruf von Jesus hier. Jesus ruft Brüder und er ruft Freunde. Du bist nicht allein, wenn Jesus dich ruft. Wenn wir den Vers 17 noch ein bisschen weiter anschauen und hier sehen, es ist Jesus, der als erstes ruft, der dich in eine Gemeinschaft, in ein Miteinander beruft, der dich persönlich kennt mit deinen tiefen Flecken in deinem Leben und dich dennoch so liebt und mit dir gemeinsam unterwegs sein will in dieser Berufung, sehen wir noch etwas im Vers 17, denn er sagt, folgt mir. Das bedeutet, wenn wir ihm folgen sollen, dass er uns, hört ihr mich noch? Wunderbar. Aber hier sind ein paar jetzt geht's wieder. Praise the Lord. Dankeschön. Okay. Wenn es heißt, folgt mir, dann heißt das gleichzeitig, dass Jesus uns vorausgeht in der Berufung. Wenn Jesus uns vorausgeht in der Berufung, dann verändert das alles. Wie alles? Wirklich alles. Und jetzt schneiden wir hier ein Thema an, worüber man nicht so oft was hört. Aber er verändert selbst deine Arbeit, deinen Beruf. Alright. Gut, jetzt hört er mich wieder. Sonst, da sind 4 Mikros, also uns geht der Strom nicht aus. Also in der Domrep ist uns immer der Strom ausgegangen, wenn ich dort gepredigt habe. Und deswegen haben wir immer Generatoren dabei gehabt. Das ganze Dorf war schwarz, kein Licht und so weiter. Aber Adventgemeinde, preach it, Evangelium. Immer. Die Dinger sind immer gelaufen. Immer. Aber hier, wunderbar. Das bedeutet, wenn Jesus uns vorausgeht, dann verändert er alles. Und das verändert auch unsere Arbeit. Warum? Weil Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, die sind Fischer. Sie haben ein Boot, sie haben ihren Vorgesetzten, ihren Vater, sie haben Netze nach dem Bericht und sie arbeiten in all den Dingen und sind ihr eigener Chef. Mit anderen Worten, sie arbeiten für sich, für ihre Familie. Und sie können selber entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen als Fischer. Achtung, jetzt heißt es aber, Jesus sagt, folgt mir. Und in dem Moment, wo sie ihm folgen, verlassen sie Netze und Boot und den Vater. Und das bedeutet, dass Jesus jetzt ihr neuer Arbeitgeber wird. Das Thema Nachfolge hat mit unserer Arbeit zu tun, mit deinem Beruf. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, Moment mal, Alejandro, wenn ich das jetzt mal ganz kurz durchdenke. Die lassen ihr Boot dort, die lassen ihre Netze da. Willst du mir damit etwas sagen, dass damit ich den Ruf Jesu wirklich mal in meinem Leben hören kann, dass ich alles stehen und liegen lassen muss, meine Arbeit, die ich bis jetzt gemacht habe, ins Seminar gehen soll, Theologie zu studieren, Prediger werden? Dann würden wir zumindest den Predigermangel in den Griff bekommen. Heißt es das? Ich glaube nicht. Denn ein paar Kapitel später heißt es, dass Jesus und seine Jünger in das Boot von Petrus stiegen. Das heißt, er hatte immer noch seinen Besitz. Das heißt, das Ding war immer noch da. Er hat nicht alles zurückgelassen. Aber es zeigt uns etwas in der Arbeit. Wenn wir einen neuen Arbeitgeber haben, dann ist das ein neuer Herr in meinem Leben. Und wenn er sagt, ich mache von euch Fischern, Menschenfischern, dann zeigt es schon eine Art Berufswechsel. Aber dieser Berufswechsel, der möchte uns für unsere Arbeit in unserem Alltag heute etwas ganz Konkretes sagen. Und dafür müssen wir ganz kurz reindenken in unsere Kultur hier in Österreich, in Europa, wie wir Arbeit sehen. In unserer Gesellschaft sprechen wir von der Heiligkeit des Individuums. Okay? Ehrenberg, wir haben gerade vorhin kurz darüber nachgedacht. Und wenn das Individuum, du als einzelne Person in der Autonomie und in der Bestreben der Selbstverwirklichung so das oberste Gut bist, was ist dann die Arbeit für dich? Dann ist die Arbeit in unserer Gesellschaft flächendeckend eigentlich bloß ein Mittel zu deiner Selbstverwirklichung. Du arbeitest, du leistest, damit du wer bist. Das heißt, die Arbeit wird für dich nur Mittel zum Zweck. Und ganz ehrlich, wie viele Menschen werden heute aufgrund der Arbeit geknechtet bis zum Ende? Und wenn man ihnen die Arbeit wegnimmt, dann finden sie manchmal gar keinen Lebenssinn mehr. Das heißt, unsere Gesellschaft hat ein Denken über Arbeit, was uns knechtet und am Ende macht es unsere Gesellschaft kaputt. Das Verständnis unserer Arbeit ist eher so der Job und nicht mehr der Beruf. Weil das Wort Beruf bedeutet, dass dich jemand ruft für eine Aufgabe, die du für jemanden machst. Aber dieses Verständnis haben wir in unserer Zeit nicht mehr. Wenn ich mir die Bibel anschaue, wie die Bibel das Thema Arbeit, Beruf versteht und wir zurück in die Schöpfung gehen, dann sehen wir im ersten Buch Mose was? Am Anfang war Gott am Arbeiten. Gott hat gearbeitet. Die Menschen haben gearbeitet. Die Arbeit gehört zum Paradies. Die Arbeit ist ein Segen für den Menschen. Die Arbeit ist Teil der Würde des Menschen. Dann kommt der Sündenfall in der Geschichte und das Bild der Arbeit und Arbeit wird mit Problemen behaftet. Wir Menschen sehen das allein heute schon. Du kannst dich so viel anstrengen, wie du willst in deinem Beruf, aber nichts von dem, was du machst, auch wenn es noch die beste Leistung ist, ist von Dauer. Nichts. Und dann sehen wir, wie viele Menschen sich durch die Arbeit ihren Sinn suchen. Und was dabei eigentlich passiert ist, dass die Arbeit nicht mehr zum Segen wird für den Menschen und für die Gesellschaft, sondern die Arbeit wird für dich zum Götzen, vor dem du niederfällst und der dich auffrisst. Und dann sagt aber die Bibel, es gibt nicht nur die Schöpfung und das Thema Arbeit dazu, es gibt nicht nur den Sündenfall, sondern es gibt dann auch das Thema der Erlösung. Und die Frage der Erlösung hier ist, inwiefern, was bedeutet das Evangelium für mein Arbeitsleben? Wenn ich die Schöpfung anschaue, dann sehe ich, dass Arbeit die Weiterführung ist von Gottes Schöpfungswirken, weil Gott gearbeitet hat. Das bedeutet für mich, wenn ich jetzt an meine Arbeit denke und ich sehe, hier ist ja der Ruf von Jesus, der den Jüngern sagt, folgt mir, ich werde euer neuer Chef. Und wenn ich euer neuer Chef werde, dann ist nicht die Arbeit etwas, was nur für deine Selbstoptimierung da ist, sondern er sagt, schau mal, deine Arbeit wird zur Berufung, wenn du durch die Arbeit Gottes Schöpfungswirken fortsetzt für die Menschen. Okay, ich mach's nochmal ganz praktisch. Angenommen, du bist im Krankenpflegebereich, im medizinischen Bereich. Du predigst jetzt nicht jeden Tag deine Patienten voll. Du dienst ihnen. Aber in der Haltung der Schöpfungsordnung wird die Arbeit, die du tust, ein Baustein, ein Hoffnungsblick auf das, was Jesus am Ende der Zeit tun wird, wenn er die gesamte Schöpfung heilen wird. Das heißt, deine Arbeit wird deine Berufung. Und wenn du der verlängerte Arm bist des Schöpfungswirkens Gottes, dann kannst du dadurch Gott die Ehre geben. Und wenn die Arbeit letztendlich auch die Weiterführung von Gottes Fürsorge für die Menschen ist, dann sorgst du für die Menschen, für ihr Leid und für die Not der Welt, indem du ihnen dienst als Krankenschwester, als diplomierte Person im Krankenpflegeberuf, als Mediziner. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein Designer bist? Kann ich als Designer Gott die Ehre geben? Kann ich anderen Menschen die Schönheit Gottes zeigen und ihnen dienen? Muss man ein Prediger werden oder vielleicht Lehrer oder Krankenschwester, um Gott dienen zu können? Jesus sagt, die Berufung ist, wenn du deine Arbeit in den Dienst für Gott und für Menschen stellst. Und als Designer entwickelst du vielleicht die schönsten Entwürfe, die Schönheit ausdrücken, die Herrlichkeit ausdrücken. Und vielleicht baust du nur an einem Gebäude. Aber am Ende spiegelt es doch das wider, wo uns die Bibel sagt, es kommt ein Tag, an dem eine so schöne Stadt kommen wird vom Himmel, die Gott geschaffen hat, wo er der Baumeister ist, der sich das ausgedacht hat. Und somit kannst du auch in deinem Dienst als Architekt, als Bauherr, in dem ganzen Bereich des Handarbeits kannst du doch die Herrlichkeit Gottes zeigen und darauf hinweisen. Kannst den Menschen zeigen, die Schönheit, die Gott hineingelegt hat. Und so kannst du jeden Beruf durchgehen, aber du siehst ihn dann nicht mehr als Job, um dich selbst damit zu bereichern, sondern du siehst ihn als Dienst an deine Mitmenschen und du siehst ihn als Verherrlichung Gottes in dieser Welt, bis Gott wirklich alles neu machen wird. Mit anderen Worten, wir brauchen eigentlich wieder dieses alte Verständnis von dem, was Arbeit eigentlich ist. Arbeit ist eine Berufung. Das zu tun, was Gott begonnen hat, das zu machen, was Menschen auf Gott aufmerksam macht. Seh deine Arbeit als Berufung. Integriere deine Arbeit mit Glauben. Das gehört zusammen. Arbeit zum Dienst, zum Wohl aller und nicht allein zu diesem permanenten, nur auf sich allein fokussiert sein, was uns unsere Gesellschaft Tag für Tag predigt. Und wir atmen dieses Klima und wir sind versucht, in diesem Klima abzudriften und uns dann so selbst zu verwirklichen. Deshalb Berufung heißt nicht, dass jeder Prediger werden muss oder irgendwo in ein fernes Land gehen muss. Berufung ist am Anfang, haben wir gesagt, Gabe, weil es die Rettung ist von Jesus aus deinem kleinen Kampf. Berufung ist, Jesus ruft dich als erstes. Berufung ist, dass Jesus dir vorangeht und er dein neuer Arbeitgeber wird und deine Arbeit dadurch ein neues Ziel bekommt. Die Verherrlichung Gottes und der Dienst an den Menschen. Berufung geht auch mit Sendung Hand in Hand. Es heißt nämlich hier in Vers 17, ich will euch zu Menschenfischern machen und ihr geht unter die Menschen. Du wirst befähigt dazu. In deinem Dienst, dort bist du berufen. Abschließend der dritte Gedanke. Wir hatten bis jetzt gesehen, was ist die Berufung? Wir haben gesehen, worin zeigt sich die Berufung? In der Jesusnähe, in der Arbeit als Berufung und die Sendung in die Welt. Und jetzt der letzte Gedanke. Wie antworte ich auf Jesu Ruf? Ich möchte das in einer inneren Dialogform kurz mit euch reflektieren. Jesus, ich habe jetzt gerade gehört, was du mir so durch ein Wort sagen möchtest. Jesus, ich möchte dir folgen. Ja, ich habe deinen Ruf gehört, Jesus. Ich möchte dir folgen, aber bitte, können wir das nicht erst manana machen? Manana werde ich dir folgen. Manana werde ich deinen Ruf annehmen, ganz gewiss. Und für alle die ein bisschen Gespür haben für lateinamerikanische Sprache, wenn dir jemand manana sagt, wisst ihr, was das bedeutet? Manana kann irgendwann in deinem Leben sein. Manana, manana, Jesus, werde ich dir folgen. Schauen wir in den Vers 18 und in den Vers 20, was uns die Heilige Schrift sagt. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Vers 20. Und alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit ihnen, tragen Lödern und folgten ihm nach. Sogleich. Nicht manana. Jesus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deinen Ruf richtig verstanden habe. Schauen wir uns den Vers 16 an. Jesus sah Simon und Andreas, Simons Bruder. Alejandro, wenn du es nicht richtig verstanden hast, dann geh doch mal zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester, denn die habe ich auch gerufen. Und wenn die mit mir unterwegs sind, können sie dir vielleicht noch mal genauer erklären, wie ich dich gerufen habe, denn sie standen neben dir, als ich dich gerufen habe. Deshalb suche doch deine Familie und deine Geschwister, die mit Jesus unterwegs sind. Suche doch deine Geschwister im Glauben, damit du deinen Ruf, diese Stimme, besser hören kannst. So wie mich auch damals meine Geschwister in der Gemeinde angesprochen haben, gesagt haben, wir glauben, dass du irgendwann Prediger wirst. Aber Jesus, ich bin noch nicht so weit für deine Berufung. Also was bringe ich schon mit? Ich bin viel zu jung dafür mit 16 Jahren predigen. Vers 17. Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. Folgen spricht von einem Weg, denn ich kann nur auf einem Weg jemandem folgen. Mit anderen Worten, Jesus sagt dir, wenn ich dich berufe, Alejandro, dann ist das ein Weg, ein Prozess. Und da gehst du Step by Step in dieser Berufung mit mir mit. Und du musst nicht am Anfang schon sagen, boah, wenn ich doch alles schon kann. Nein, du wirst lernen, Stück für Stück in dieser Berufung zu gehen. Oh, Jesus, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, wenn ich meinen Beruf zur Berufung mache, was du ja vorhin mir schon gesagt hast, dann werde ich vielleicht ganz allein bleiben. Was werden denn meine ganzen Arbeitskollegen von mir denken? Vers 19. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Jesus geht weiter und findet Jakobus und Johannes. Das heißt, wenn ich aber schon mit ihm mitgegangen bin, Andreas und Simon, dann bedeutet das, wenn ich auf seinen Ruf folge, dann werden dort neue Berufene dazukommen aus meinem eigenen Arbeitsbereich. Du wirst Freunde finden in deiner Arbeit, die Jesus genauso beruft. Bist du dann allein? Nein. Und wisst ihr das Schöne, was im Deutschen nicht rauskommt? Gemeinde auf Griechisch bedeutet Ekklesia. Die Herausgerufenen. Du bist nicht allein. Es werden viele herausgerufen. Und du wirst die Jakobus und Johannes auch in deiner Arbeit finden, wenn du mit Jesus unterwegs bist und deinen Beruf zur Berufung machst. Aber Jesus, wenn ich anderen von dir erzähle, was werden die denn von mir denken? Die werden vielleicht denken, man, der ist so kindlich, der ist ja so lächerlich. Heute noch glauben an Jesus, also ist doch was. Wir leben doch in einer vernünftigen Welt, wo man diesen kindlichen Glauben abgelegt hat. Vers 20. Und alsbald rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot. Die haben ihren Vater verlassen? Ja, ich habe meine Eltern auch ungefähr so mit 16 Jahren verlassen. Habe damals mit 16 alleine gelebt in Peru. Meine Mutter ist nach einem Jahr damals wieder zurückgegangen nach Europa. Und heute, ganz ehrlich, es gibt manche Jugendlichen, die es kaum erwarten können, ihre Eltern zu verlassen. Und manche sind aber ganz lange bei ihren Eltern. Aber für uns ist das eigentlich überhaupt nicht so bedeutsam. Die Eltern verlassen, so what? Aber wir müssen es verstehen im Zusammenhang der damaligen Zeit. Denn dein Vater, deine Mutter, das ist deine Identität gewesen. Deine Familie, dein Block, deine Leute, dein Haus. Und wenn du die verlässt damals, dann bedeutet das so viel, dass du deine Identität aufgibst. Deshalb müssen wir dieses Bild oder diesen Moment übersetzen, was das für uns heute bedeuten würde. Wir haben nicht, können nicht viel damit anfangen, jetzt zum Beispiel die Eltern zu verlassen, aber wir können viel damit anfangen, wenn Jesus zu dir sagt, verlasse deinen Ruf, deinen guten Ruf, verlasse deinen Status, auf den du dich vielleicht stützt, verlasse deine Karriere, verlasse vielleicht all diese besonderen Ziele, lass sie zurück für mich. Und da denke ich mir, okay, Jesus, ich meine, du hast mal gesagt, wenn ihr mir folgen wollt, dann verleugne dich selbst, nehme dein Kreuz auf dich täglich und folge mir. Aber Jesus, ich meine, wer wird denn bitte seinen Vater verlassen? Wer wird denn sich bitte selbst verleugnen? Wer bitte wird denn sein Kreuz auf sich nehmen? Wer bitte wird das tun? Und die Bibel setzt genau an dem Punkt an, in deiner Berufung. Denn es gibt einen, der seinen Vater verlassen hat. Es gibt einen, der sein Selbst als Gott in seiner Herrlichkeit verlassen hat. Es gibt einen, der sein Kreuz getragen hat. Bis zum Tod. Und das war seine Berufung. Und er ist sie gegangen. Jesus, warum hast du das getan? Alejandro, aus Liebe zu dir, deshalb folge mir. Ich weiß nicht genau, wo du stehst in deiner Berufung, in deinem Leben, aber ich möchte dich einladen, dass du auf Jesus schaust, wenn er dich ruft. Er schenkt dir die größte Gabe in deinem Leben. Und diese Gabe ist deine Berufung, das Evangelium, deine Errettung, was für dich getan worden ist. Und in weiterer Folge, wenn du ihm ganz nah bist und mit ihm gehst und lernst, deine Berufung zu leben, wird er dich hinaussenden in diese Welt mit einer Gabe und einer Aufgabe. Und du wirst auf ihn schauen und wirst neue Kraft schöpfen, weil er dich liebt und weil er seine Berufung bis zum Ende gegangen ist. Und so wird er auch dich begleiten, mit dir deine Berufung leben, bis ans Ende. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diese Berufung finden, von Jesus berufen zu sein. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.